anfangen. Also herzlich willkommen zum nächsten Pressbriefing des Science Media Centers, heute auch zusammen mit der STIKO, denn es geht um die neue Empfehlung der STIKO zur Covid-19-Impfung von Kleinkindern, also von Kindern im Alter von 6 Monaten bis 5 Jahren. Ich darf mich kurz vorstellen, mein Name ist Philipp Jakobs, ich bin hier Redakteur für Medizin und Lebenswissenschaften beim SMC. Und gleich vorweg vielleicht ein paar Formalien noch, bevor wir starten. Und zwar für Sie da draußen nochmal wichtig, dieses Pressbriefing ist unter Sperrfrist und wir haben die Sperrfrist auf voraussichtlich morgen 16 Uhr angesetzt. Voraussichtlich deswegen, die 16 Uhr sind relativ großzügig gewählt und entscheidend ist letzten Endes, wann die fertige Impfempfehlung im epidemiologischen Bulletin des Robert-Koch-Instituts erscheint. Und das kann eventuell etwas früher passieren und wir wollen Ihnen dann auch wirklich dann das Go geben, wenn das fertig im Bulletin drinsteht. Das heißt, vielleicht ist es früher, vielleicht wird es aber auch erst die 16 Uhr. Sie kriegen das dann über unseren üblichen Mailverteiler mit, im besten Fall dann schon mit Link zum Bulletin, wo Sie es auch nochmal nachlesen können. Zum Transkript und zur Videoaufzeichnung, die ja bekannt sind, die fertigen wir so schnell wie möglich an, aber wahrscheinlich natürlich für die Öffentlichkeit erst nach dem Embargo. Sollten Sie das Transkript aber vorher schon in einer unbearbeiteten Version vielleicht haben wollen, können Sie uns gerne eine E-Mail schreiben oder an redaktion@sciencemediacenter, das kennen Sie ja, dann melden Sie sich einfach da, falls Sie es ganz dringend brauchen nochmal. Und für Sie da draußen als Journalist nochmal kurz, die Fragen, die Sie vielleicht jetzt schon gerne haben, Sie dürfen jetzt schon gerne losstellen, wenn Sie möchten, bitte unten ins Frage-Antwort-Tool reinschreiben und wir sammeln die Fragen dann und reichen sie an die jeweiligen Experten weiter, die ich jetzt natürlich auch gerne direkt vorstellen möchte. Wir haben zum ersten Professor Dr. Thomas Mertens, ehemaliger ärztlicher Direktor des Instituts für Virologie am Universitätsklinikum Ulm und derzeit Vorsitzender der STIKO. Hallo Herr Mertens. Dr. Martin Terhardt, Kinder- und Jugendarzt in Berlin sowie ebenfalls Mitglied der STIKO. Hallo Herr Terhardt.
Schönen guten Morgen.
Und Frau Professor Dr. Clara Lehmann, Fachärztin für Innere Medizin, Infektiologie, Reisemedizin und Leiterin des Infektionsschutzzentrums am Uniklinik Köln. Hallo
guten
Frau
Lehmann. Guten Morgen.
Guten Morgen zusammen. Herr Mertens, Herr Terhardt, ich würde Ihnen als STIKO-Mitglieder natürlich ganz gerne zum Start direkt das Wort erteilen und dass Sie vielleicht einmal im Detail nochmal beschreiben oder jetzt konkret beschreiben. Wie sieht die Empfehlung der STIKO für die Kleinsten jetzt genau aus und was ist als Aktualisierung vielleicht bei den 5- bis 11-Jährigen gedacht? Also Herr Mertens, Sie dürfen gerne starten oder Herr Terhardt und wir ergänzen, wer weitermachen möchte.
Ja, also es ist so, dass wir nach Prüfung der Daten, die uns zur Verfügung stehen, und ich darf an der Stelle nochmal erwähnen, dass es ja wirklich die Aufgabe der STIKO ist, die Indikation zu prüfen. Und ich sage gerne immer den einen Satz, alles, was in der Medizin gemacht wird, sollte eine möglichst klare Indikation haben. Und darum geht es ja auch. Also wir haben die Daten geprüft und wir haben jetzt im Augenblick keine generelle Impfempfehlung für diese Gruppe der kleinen Kinder ausgesprochen. Wohl eine Impfempfehlung für Kinder, die eine gesundheitliche Vorschädigung haben, die mit einer Infektion einhergehen. Und das ist sozusagen der wesentliche Punkt für die kleinen Kinder. Und wir haben sowohl bei den ganz kleinen Kindern als auch bei den 5- bis 11-Jährigen die Indikation der Impfung bei Kontakt mit Menschen in der Familie oder auch außerhalb der Familie, die ein besonderes Risiko für schwere Erkrankung bei Infektionen haben, relativiert. Einfach deshalb, weil wir die Daten doch deutlich zeigen, dass der Schutz vor Infektionen und damit letztlich auch der Schutz vor Weitergabe des Virus zeitlich sehr begrenzt und auch nicht sicher ist. Das ist sozusagen zusammengefasst das, was man vielleicht zu der neuen Empfehlung sagen kann.
Ja, ich kann vielleicht noch ergänzen, wir haben vor 22 Monaten die ersten Impfstoffe für Erwachsenen zugelassen und dann sehr schnell eine Empfehlung ausgesprochen. Und jetzt seit einem Monat sind die Impfstoffe für die Kinder von 6 Monaten bis 4 Jahren zugelassen. Und das sind jedes Mal natürlich neue Studiendaten an neuen Bevölkerungsgruppen und diesmal bei den kleinsten Kindern. Und die Größe der Studien war begrenzt, die Datenlage war auch begrenzt. Die Studienlage geht bis zum April diesen Jahres. Es waren halt hauptsächlich Omikron-Fälle in den Studien vertreten. Und die Größe der Studien lässt wirklich nur eine begrenzte Aussage zu. Und es waren die Grundlagen, auf denen wir entscheiden mussten. Und die Datenlage, was die Krankheitslast der kleinen Kinder in dieser Altersgruppe angeht, die jetzt neu empfohlen wurde, ist halt was, was wir besser kennen als die Datenlage zur Wirksamkeit und Sicherheit des Impfstoffs. Aber so ist das immer gewesen, wenn wir Empfehlungen bei Kindern und Jugendlichen neu ausgesprochen haben, dass wir zu Beginn dieser Zeit eingeschränkte Empfehlungen ausgesprochen haben. Das war bei den Jugendlichen so, das war bei den 5- bis 11-Jährigen so und das ist jetzt auch bei den 6 Monate bis 4 Jahre alten Kindern so.
Alles klar, vielen Dank. Könnten Sie vielleicht noch mal ganz kurz erklären, von der Herangehensweise, die EMA als Zulassungsbehörde beziehungsweise auch als Empfehlungsgremium hat ja so gesehen empfohlen oder geraten, die Impfstoffe für 5- bis 11-Jährige als auch für die Kinder 6 Monate bis 5 Jahre so gesehen ohne Einschränkung, dass sie zur Verfügung stehen. Und dann ist natürlich immer die Frage, oder man fragt sich, die STIKO als Entscheidungs- oder als Empfehlungsbehörde sagt jetzt, gerade für die Kleinsten, nur für die Risikokinder, können Sie vielleicht diesen Prozess nochmal ganz kurz etwas mehr beschreiben, warum es jetzt gerade entgegen der EMA-Empfehlung, die ja so gesehen es ja auch gibt, warum sich die STIKO... Also,
vielleicht soll man an der Stelle gleich mal sagen, Sie benutzen immer das Wort der Empfehlung und die EMA macht ja keine Empfehlung. Das steht manchmal in den Texten drin, aber das ist ein Missverständnis. Die EMA empfiehlt der Europäischen Kommission die Zulassung des Impfstoffes. Daher kommt da der Begriff der Empfehlung. Ansonsten ist die EMA nicht zuständig für die Impfempfehlung, und zwar nicht nur nicht in Deutschland, sondern in keinem der europäischen Länder. Und wie Sie wissen, haben ja auch alle europäischen Länder Impfkommissionen, die sind unterschiedlich angesiedelt und unterschiedlich strukturiert, aber im Großen und Ganzen macht jedes europäische Land dann auf der Basis der EMA-Zulassung seine eigenen Impfempfehlungen. Ich wiederhole das gerne nochmal. Das ist so ähnlich wie bei einem Fahrzeug. Die Zulassung erlaubt Ihnen, mit einem Fahrzeug zu fahren und dann gibt es noch die Verkehrsregeln und dafür wäre sozusagen die STIKO oder die analogen Kommissionen in anderen europäischen Ländern zuständig.
Alles klar, vielen Dank. Herr Theer, Sie hatten eben schon mal die Datenlage erwähnt. Da würde ich gleich nochmal drauf zukommen. Ich würde gerne erstmal Frau Lehmann natürlich auch nochmal das Wort erteilen lassen, sonst haben wir ja alle noch nicht zum Reden bekommen. Und Frau Lehmann, bei Ihnen würde mich interessieren, Sie forschen ja unter anderem viel zu Long-Covid und vor allem bei milden Krankheitsverläufen. Es ist ja so, dass Kinder, wenn sie denn erkranken, oft mild oder auch sogar asymptomatisch erkranken. Und die Frage wäre jetzt, was kann man vielleicht aus Ihren Studien, die Sie schon gemacht haben oder die noch anstehen mit Beyond Covid, haben Sie ja auch eine neue Studie schon gestartet, wo Sie beteiligt sind. Was kann man über das Long-Covid-Risiko von Kindern sagen, sollten sie sich infizieren? Entschuldigung.
Ja, vielen Dank. Also zum einen ist es so, ich bin vor allen Dingen, kümmere ich mich um Erwachsene, um das Syndrom bei Erwachsenen. Trotzdem überblicke ich, glaube ich, ganz gut auch die Sachlage bei den Kindern. Es ist so, dass zur Häufigkeit des Post-Covid-Syndroms, das ist ja eine klare Definition, also das ist eine klinische Definition von der WHO, gibt es zwar eine ganze Reihe von Studien, aber eigentlich leider nur relativ wenige von guter Qualität, weil es meistens keine Kontrollgruppe gibt. Und das ist wirklich ein großes Problem. Es gibt einige wenige Studien, die eben diese Kontrollgruppe haben. Auch zum Beispiel jetzt eine Arbeit aus Dresden mit einer Kontrollgruppe. Können wir gleich vielleicht auch noch mal genauer drauf eingehen. Und da zeigt sich doch schon, dass Kinder, da wird unterschieden, also kleine Kinder, also unter 10 und Adoleszente, dass die häufiger auch Symptome entwickeln. Zwar nicht so wie jetzt Erwachsene, aber trotzdem tritt es häufiger auf. Und da muss man natürlich viele Fragen auch stellen, was ist jetzt wirklich Folge der Virusinfektion, was ist Folge der Pandemie, aber es ist nicht so, dass man sagen kann, dass Kinder und Adoleszente überhaupt gar keine Langzeitfolgen haben. Es ist schon auch, tritt häufiger auf, deutlich weniger als bei Erwachsenen, aber es besteht ein gewisses Risiko, dass auch diese eben Langzeitsymptome entwickeln.
Vielen Dank. Herr Theer, Sie hatten sich gemutet, wollten Sie dazu ergänzen?
Nee, das ist jetzt nicht so unbedingt mein Wunsch gewesen. Ich habe mich nur einfach entmutet, weil Sie jetzt vielleicht wieder Fragen stellen.
Ja, das ist richtig. Und zwar, das ist an Sie beide dann noch gerne, also Herr Mertens oder Herrn Terhardt. Und es ist ja dann müssen Sie so vielleicht nochmal ganz kurz erklären, bei der STIKO-Empfehlung ist es ja immer so, es ist eine Nutzen-Risiko-Abwägung ja letzten Endes oder Kosten-Nutzen-Abwertung, eine Wertung so gesehen. Und jetzt ist es ja so, Sie empfehlen jetzt die Impfung nur für Risikokinder. Das heißt ja, die STIKO wertet also die Risiken für gesunde Kinder höher als den Nutzen der Impfung. So verstehe ich das zumindest. Also
das generelle Problem ist, dass wir halt über das Risiko noch nicht so ganz schrecklich viel wissen, aufgrund der Größe oder mangelnden Größe der bisherigen Daten. Und aus den Anwendungen in den USA wissen wir auch noch nicht viel. Da sind halt ungefähr 1 Million Kinder mittlerweile geimpft worden in der Altersgruppe, wahrscheinlich mittlerweile auch schon etwas mehr. Aber wir haben noch keinerlei Daten aus der Surveillance. Aus den Zulassungsstudien wissen wir, dass die Verträglichkeit eher gut ist, sogar ein kleines bisschen besser insgesamt ist als bei den anderen Altersgruppen. Aber halt zu selteneren Ereignissen wissen wir naturgemäß aus den Zulassungsstudien noch nicht. Und immer wenn das so ist, dann müssen wir am Anfang einer Empfehlung abwägen, ist uns das Risiko der Kinder so groß, dass wir diesen noch nicht ganz sicher beurteilbaren Impfstoff schon für alle anwenden oder schränken wir das auf die ein, bei denen das Risiko der Erkrankung besonders groß ist. Und so haben wir uns dieses Mal entschieden und bei den anderen Altersgruppen haben wir uns auch jedes Mal zu Beginn der Impfempfehlung so entschieden. Und bei den ganz kleinen Kindern jetzt von 6 Monaten bis 4 Jahren kommt ja dazu, dass das die Altersgruppe ist mit dem von allen bisher empfohlenen Gruppen geringsten ausgeprägten Immunsystem. Die halt müssen halt wirklich noch mit anderen Augen betrachtet werden, weil das alles sich noch verändert. Und die haben noch das angeborene Immunsystem, das anscheinend auch besser funktioniert bei der Abwehr von SARS-CoV-2 als bei älteren Altersgruppen. Und die bilden ihr spezifisches Immunsystem erst aus. Und da spielt es einfach eine ganz andere Rolle, wenn man da mit Impfstoffen kommt, für die man noch nicht so viel Erfahrung hat. Nicht umsonst werden Impfstoffe, die entwickelt werden, immer zuerst für Erwachsene empfohlen oder zugelassen und dann nach und nach für die jüngeren Altersgruppen zugelassen, nachdem man Erfahrung bei den Älteren gesammelt hat. Und so müssen wir das auch jetzt sehen. Wir haben Vertrauen in diese Impfstoffe nach den Daten, die wir bisher haben, aber die Datenlage ist begrenzt.
Dann zur Datenlage vielleicht direkt eine Nachfrage. Das haben Sie jetzt schon 2-3 Mal gesagt, dass die Datenlage begrenzt ist. Ist das für den kurzen Zeitraum ungewöhnlich begrenzt oder ist es eigentlich für den kurzen Zeitraum, in der die Studien ja gemacht wurden, doch relativ viel, was an Daten da ist? Und was wünscht man sich eigentlich momentan, auf welcher Grundlage man vielleicht besser entscheiden könnte noch?
Das ist der Natur der Sache geschuldet, dass die Datenlage nicht größer ist. Man kann in so einer Situation nicht eine Studie mit zigtausend Kindern in der Altersgruppe auflegen, die in der Kürze der Zeit zu Ergebnissen führt. Und in dieser Situation, bei dem Impfstoff, den wir jetzt in Deutschland vorwiegend anwenden, hat es sich halt zu Beginn der Studie gezeigt, dass an der Dosis was geändert werden musste und dass halt 2 Dosen nicht ausreichen, sondern 3 Dosen gegeben werden müssen. Dadurch hat sich der Studienbeobachtungszeitraum verlängert. Und dadurch gibt es auch weniger Kinder, die wirklich diese 3 Dosen bekommen haben, als die 2 Dosen bekommen haben. Und das schwächt natürlich insgesamt die Aussagekraft so einer Studie ab, weil die Anzahl der Erkrankungsfälle oder Infektionsfälle in der Gruppe der geimpften Kinder und in der Gruppe der Placebo-Kinder sehr klein war. Und alles das zusammen macht die Evidenzqualität nicht sehr hoch. Und wir müssen halt trotzdem entscheiden, wie viel Vertrauen haben wir in diese Daten. Und das ist die Bewertung, die wir in der STIKO vorgenommen haben und die wir jedes Mal vornehmen müssen. Und dazu haben wir uns geäußert, dazu werden wir ausführlich in der Begründung, der wissenschaftlichen Begründung Stellung nehmen, die morgen erscheinen wird. Und in der Zusammenfassung haben wir uns das dann halt so entschieden, wie wir uns entschieden haben, um halt jetzt den größtmöglichen Nutzen für die Gruppe zu erzeugen, die es am ehesten braucht. Das sind die Kinder mit Vorerkrankungen, die bisher schon in der Liste der älteren Kinder bekannt waren. Und jetzt noch hinzugekommen sind die Frühgeborenen in den ersten beiden Lebensjahren, weil da auch noch ein zusätzliches Risiko sich gezeigt hat in den bisherigen Ergebnissen.
Jetzt haben Sie ja eben auch unter anderem gesagt, dass man zwar der Impfung vertraut, aber dass man natürlich nicht hundertprozentig am Ende weiß, was jetzt eventuell noch auftreten kann bei Kindern. Man weiß es einfach noch nicht so ganz genau, aber mit den Kleinsten nicht. Da wäre natürlich die gleiche Frage. Man weiß ja auch, wie Frau Lehmann auch eben schon mal ein bisschen ausgeführt hat, auch nicht so hundertprozentig, was nach der Infektion jetzt letzten Endes passiert. Long-Covid hatten wir jetzt gerade. Können Sie vielleicht nochmal ganz kurz erzählen, vielleicht Herr Mertens dann gerne, inwiefern zum Beispiel jetzt Long-Covid in den Besprechungen der STIKO abgewogen wird und auf welche Studien oder Datenlage, die man jetzt kennt, man vor allem da weitgehend schaut?
Ja, natürlich Long-Covid oder sagen wir mal so, alle Folgen der Infektion spielen bei unseren Diskussionen eine große Rolle und die Datenlage, die ist ja die gleiche. Und ich meine, Frau Lehmann hat Teile der Daten ja auch gerade schon erwähnt. Und das Problem bei den, vor allem den kleinen Kindern, ist sicher, dass da die Datenlage zu der Frage Long-Covid noch sehr begrenzt ist, außerordentlich begrenzt ist. Und das macht natürlich ein Problem, das einzuschätzen. Insofern berücksichtigen wir diese Aspekte immer, ganz klar. Aber ich komme darauf zurück, wir können sie nur auf der Basis verfügbarer Daten wirklich berücksichtigen. Und das haben wir in dem Fall auch getan. Und das hat jetzt keine, sagen wir mal so, das hat unsere Entscheidung zur Empfehlung jetzt in dem Fall nicht verändert. Vielleicht darf ich noch eins sagen zu dem, was Martin Terhardt gesagt hat. Man muss ja klar sagen, in der Zulassungsstudie zum Beispiel bei Comirnaty hat es ja weder in dem Impfarm noch in dem Placeboarm wirklich eine schwere Covid-19-Infektion gegeben. Und auch, das hast du schon gesagt, aber die Anzahl der Fälle war sehr, sehr gering. Also wir reden von 2 und 5 Fällen oder 1 und 2 Fällen. Also darauf kann man natürlich eine Wirksamkeit berechnen, mathematisch, das geht. Aber insgesamt sind unsere Erkenntnisse sowohl hinsichtlich der Wirksamkeit in dieser Altersgruppe als auch in hinsichtlich der Sicherheit in der Altersgruppe wirklich noch so begrenzt, dass wir das für diese kleinen Kinder berücksichtigen mussten. Es kommt noch hinzu, also die Frage der Ausreifung des Immunsystems. Gut, mit 5 Jahren ist sicher das Immunsystem des normalen Kindes ausgereift, aber wir wissen ja durch viele Untersuchungen, dass das etwa so die ersten 3 Jahre, Lebensjahre dauert, bis die ganzen, die verschiedenen Immunfunktionen ausgereift sind. Es kommt auch noch hinzu, dass diese ganz kleine Gruppe der Kinder auch hinsichtlich pharmakologischer Effekte eine besondere Gruppe ist. Das heißt also, insofern kann man die nicht als, diese ganz kleinen Kinder kann man nicht als kleine Erwachsene betrachten, sondern sie sind eben in dieser Hinsicht besonders zu betrachten. Und insofern waren wir auch oder sind wir gezwungen, natürlich die, wie Sie sagen, die Nutzen und potenzielle Risikosituationen ganz besonders zu untersuchen und zu durchleuchten. Und abschließend, es spricht aus Sicht der STIKO auch natürlich nichts dagegen, dann, wenn sich wirklich neue Daten ergeben, dass man dann auch die jeweilige Empfehlung anpasst. Das ist etwas, was nicht nur wichtig, sondern was auch sinnvoll ist. Und sie entspricht dem normalen wissenschaftlichen Vorgehen. Und es wäre schon wichtig, dass dies auch in der Bevölkerung verstanden wird, dass es nicht Ausdruck einer Unsicherheit ist, der STIKO, sondern dass es Ausdruck der Tatsache ist, dass man jede Empfehlung nur auf der Basis der aktuell verfügbaren Daten geben kann.
Ich würde gerne noch was zu den Long-Covid-Geschichten und auch vielleicht zu PIMS ergänzen. Das sind ja die beiden Konflikte, die wir mit Kindern vor allen Dingen haben, über die wir halt nicht so ganz viel wissen, vor allen Dingen was Long-Covid in dieser kleinen Altersgruppe angeht, weil die Symptome, die wir unter Long-Covid zusammenfassen, natürlich bei kleinen Kindern in dem Alter von 6 Monaten bis 4 Jahren viel schwerer zu erfassen oder auch in irgendwelchen Fragebögen zu erfassen sind, weil Kindern nicht immer sagen können, wenn sie Geruchs- oder Geschmacksstörungen haben. Man merkt es dann eher hinterher, wenn sie nichts mehr essen möchten, was sie vorher gegessen haben. Man kann sie nicht fragen, wie kannst du gerade dich konzentrieren? Und das sind alles viel schwierigere Diagnosekriterien in dieser Altersgruppe. Und insofern ist das da besonders schwierig zu beurteilen. Generell sagt aber die Studienlage, dass in dieser jüngeren Altersgruppe und auch bei Kindern generell Long-Covid seltener ist als bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Das ist auf jeden Fall so, dass wir davon ausgehen können. Und was PIMS angeht, also diese Multiorgan-Entzündungssyndrom-Krankheit, die infolge von Covid-19 bei Kindern aufgetreten ist, die zu Krankenhausaufenthalt, auch Intensivstationen geführt hat, Das war vor allen Dingen in Ursprungsvarianten des Virus der Fall und ist unter Omikron deutlich zurückgegangen. Das heißt, die Krankheitslast, was PIMS angeht, spielt eine wesentlich geringere Rolle. Und auch die Kinderkliniken, die damit befasst sind, wissen, wie viel besser jetzt damit umzugehen. Und daran ist bisher kein Kind in Deutschland verstorben. Die sind alle wieder gesund geworden.
Auch Frau Lehmann, Sie hatten sich, glaube ich, gemeldet.
Ja, genau. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, was Herr Terhardt hier nochmal zusammengefasst hat. Also es ist eben sehr schwierig, auch eine gute Datenlage zu haben. Und wir brauchen Evidenz. Und die Bevölkerung versteht das nicht. Aber das ist ja der Standard, den wir haben wollen, einfach eine gute Datenqualität zu haben. Und ein Problem bei der Interpretation der Ergebnisse ist, diese Kohortenanalysen ist, dass wir eigentlich bislang nur Daten haben, also nur in Anführungsstrichen von Infektionen mit der Wuhan-Variante, die wie viel, viel aggressiver war, wie der Kollege Terhardt das gerade auch schon erwähnt hat. Das heißt, wir haben jetzt schon wieder eine ganz andere Situation, um die Empfehlung dann jetzt wiederum auszusprechen. Und also man weiß zum Beispiel bei den Erwachsenen, dass das Post-Covid-Syndrom weniger häufig auftritt seitdem die Omikron-Variante vorhanden ist. Aber hier ist dann auch die Frage, ist das weniger häufig, weil das Virus weniger aggressiv ist? Oder ist es weniger häufig, weil die Menschen insgesamt sich etwas sicherer fühlen? Es gibt die Impfung, sie merken, das ist nicht mehr so aggressiv. Ja, also das kann ja auch eine Komponente sein. Und genau diese Evidenz müssen wir auseinanderhalten. Und ich bin der festen Überzeugung, dass es dieses postvirale Syndrom gibt mit einem biologischen und organischen Korrelat. Aber ich denke auch, dass die Zahlen, die genannt werden, viel zu hoch sind. Und das ist jetzt unser Auftrag, das wirklich genau zu definieren, welche Patienten, welche Erwachsenen, welche Adoleszenten sind betroffen. Und bei den Kindern, so wie Sie das gesagt hatten, auch Herr Terhardt, ist es insbesondere bei den kleinen Kindern, wie sollen die denn beschreiben, Fatigue, Malaise, was ist das? Das haben die auch, keine Ahnung, wenn die Durchfall haben oder so. Ja, also das ist extrem schwierig. Und ich glaube, das ist aber wichtig, dass uns das bewusst ist, dass es dieses Krankheitsbild auf jeden Fall gibt. Und wie Herr Mertens sagte, wir müssen die Daten immer wieder auf Evidenz prüfen und daraus dann was Neues ableiten. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste, was wir hier mitnehmen müssen.
Vielen Dank. Wir haben schon einige Journalistenfragen bekommen, die ich jetzt auch gerne natürlich mal in die Runde stellen möchte. Und die erste Frage, würde ich glauben, richtet sich eher auch an Herrn Terhardt oder Herrn Mertens, sei, dass wir einfach nochmal erklären können, können Eltern, die ihre Kleinkinder trotzdem impfen lassen wollen, also unabhängig davon, ob es Risikokinder sind oder nicht, können die das einfach tun und dürfen die Ärzte das, ganz platt gefragt?
Ja, kann ich vielleicht darauf antworten. Also sobald ein Impfstoff zugelassen ist, kann er in Deutschland angewendet werden. Das heißt, es gibt keinen juristischen Grund für Ärzte, dann diesen Impfstoff nicht anzuwenden. Wir haben in unseren STIKO-Empfehlungen, in den allgemeinen Impfempfehlungen ja immer drinstehen, dass halt auch über Impfungen beraten werden kann und soll, die nicht innerhalb der STIKO-Empfehlungen formuliert sind. Wir haben uns jetzt entschieden, unsere Empfehlungen so auszusprechen, wie wir das eben ja formuliert haben, also für Risikokinder. Aber wir hatten immer Öffnungsklauseln in den Impfempfehlungen drin, die haben wir dieses Mal nicht wörtlich hineingeschrieben. Aber trotzdem, wenn es Eltern gibt, die diese Impfung unbedingt möchten für ihre gesunden Kinder, gibt es für den betreuenden Arzt oder Ärztin keinen Grund, Nein zu sagen aus juristischer Sicht. Er muss dann mit den Familien das beraten und muss das Ergebnis offen diskutieren. Und man muss davon ausgehen, dass wenn Eltern das unbedingt wollen, sie werden immer jemand finden, der es macht. Aber wir müssen ja auch realistisch sein. Die Impfempfehlung für die nächsthöhere Altersgruppe der 5- bis 11-Jährigen ist ja nicht so ganz groß angenommen worden. Und wir wissen aus Untersuchungen bei Eltern, dass die Bereitschaft, die kleinen Kinder zu impfen, auch ungefähr auf 30% geschätzt wurde. Und wir sollten jetzt da nicht so ein großes Thema draus machen, dass Eltern, die das haben möchten, das nicht bekommen dürfen. Das ist sicherlich nicht das große Problem. Unser größeres Problem ist es, dass die Kinder, die es haben müssen, es auch bekommen sollen. Und das ist besonders wichtig, dass wir uns um die kümmern, die eine Indikation haben, dass die jetzt nicht vergessen werden?
Weil die Frage eben auch schon ein paar Mal kam, können Sie vielleicht auch nochmal ganz kurz oder auch Herr Mertens dann einmal nochmal definieren, was definieren Sie jetzt letztlich als Risikokinder? Also sind es auch Kontaktkinder von Risikopersonen, dass Sie vielleicht auch nochmal ganz kurz das zusammenfassen? Wer von Ihnen beiden möchte?
Also ich kann zu den Risikogruppen vielleicht was sagen. Das sind halt zu den bekannten Risikogruppen aus den anderen Altersstufen ein bisschen modifizierte Angaben. Wir wissen, dass zum Beispiel Asthma in dieser Altersgruppe nicht so eine große Rolle spielt. Und wenn überhaupt, dann geht es wirklich um die schlecht kontrollierten Kinder mit frühkindlichem Asthma. Wir wissen, dass Diabetes in dieser Altersgruppe keine große Rolle spielt. Aber wir wissen, dass halt Frühgeburten in den ersten beiden Lebensjahren aus den Datenlagen, die wir aus den weltweiten Studien dazu haben, überrepräsentiert waren bei den schweren Verläufen. Und insofern haben wir die aufgenommen in unsere Liste. Ansonsten ist es halt besonders starkes Übergewicht, angeborene Immunschwächen, Herzfehler, chronische schwere Lungenerkrankungen, chronische Nierenerkrankungen, neurologische Erkrankungen, das ist besonders wichtig. Kinder mit neurologischen und muskulären Erkrankungen haben auch ein sehr hohes Risiko zu erkranken und die dürfen wir nicht vergessen. Dann, wie gesagt, Frühgeburtlichkeit, schwere Herzinsuffizienz, also Herzschwäche und angeborene Syndromerkrankungen mit verschiedenen Organbeteiligungen, darunter auch zum Beispiel die Trisomie 21, wo sich allerdings mittlerweile auch herausgestellt hat, dass junge Erwachsene und Erwachsene mit Down-Syndrom viel häufiger von schweren Verläufen betroffen sind als Kinder. Trotzdem haben wir sie in diese Gruppe aufgenommen und Tumorerkrankungen und andere hämatologische maligne, also bösartige Erkrankungen. Das sind die Gruppen, die darunter fallen. Wenn man das numerisch auffasst, dann sind das vielleicht 10% dieser Altersgruppe.
Und zu Ihrem zum zweiten Teil Ihrer Frage, nämlich dem Risiko im Kontakt, da haben wir die Empfehlung für die gesamte Altersgruppe der Kinder, also von 6 Monaten bis 11 Jahren, relativiert. Da geht es ja um den sogenannten Drittschutz, also was kann man durch die Impfung dieser Kinder erreichen im Hinblick auf den Schutz von Kontaktpersonen oder auch sonstige Kontaktpersonen, wenn diese Kontaktpersonen selbst ein hohes Risiko haben, bei Infektionen schwer zu erkranken. Und da haben wir verfügbaren Daten, Eltern, Großeltern und letztendlich der behandelnden Ärzte zurück.
Herr Mertens, ich glaube, Ihr Internet ist gerade etwas
wackelig. Dass Kinder auch aus Drittschutzgründen geimpft werden sollen, relativiert.
Okay, wir haben leider bei Ihnen jetzt gerade nicht alles verstanden, weil Ihr Internet etwas wackelig war, aber vielleicht kommen wir gleich auch nochmal drauf zurück. Und Frau Lehmann, genau, Sie hatten teilweise im Chat auch nochmal bei mir jetzt gefragt, ob Sie mir die Frage zur Psychosomatik und Long-Covid auch nochmal beantworten können. Das dürfen Sie natürlich ganz gerne machen. Also gehen Sie ruhig nochmal darauf ein.
Ich wiederhole vielleicht diese Frage nochmal. Es kam die Frage auf, also zwei Dinge, ob das Post-Covid-Syndrom psychosomatisch ist und ob ich bei den STIKO-Empfehlungen beteiligt war. Ich fange erstmal mit der zweiten Frage an. Ich war nicht bei den STIKO-Empfehlungen beteiligt. Und zu der ersten Frage, die mir ganz, ganz wichtig ist zu erläutern. Also ich denke, dass das Post-Covid-Syndrom aktuell noch ein Potpourri ist von zwei verschiedenen Krankheitsbildern. Und zwar das eine ist das postvirale Syndrom mit einem wirklichen biologischen, organischen Korrelat. Und das andere ist im Prinzip, kann man zusammenfassen unter dem Post-Traumatic Stress Disorder. Das sind Erkrankungen, die bereits bekannt sind, also Syndrome, die bekannt sind schon auch vorher, die aber ganz unterschiedliche Ursachen haben und die auch ganz unterschiedlich versorgt werden müssen. Und es wäre fatal, wenn man sagte, Post-Covid-Syndrom ist Psychosomatik. Auf gar keinen Fall. Also das postvirale Syndrom ist wirklich eine Folge der Viruserkrankung mit einem organischen Korrelat. Also man sieht zum Beispiel, das Endothel ist verändert, man sieht, dass Autoimmun-Antikörper nachweisbar sind. Also man sieht wirklich Veränderungen. Bei dem Post-Traumatic Stress Disorder, das ist im Prinzip Folgen der Pandemie, also psychosoziale Stressfaktoren. Also bei Erwachsenen weiß man das, wenn die ihren Beruf verloren haben, finanzielle Sorgen haben, soziale Deprivation haben. Bei den Kindern genauso. Sie konnten nicht in die Schule gehen, sie hatten ihre sozialen Kontakte nicht mehr. Das hat einfach erhebliche Auswirkungen auf die Kinder. Und diese Menschen müssen natürlich versorgt werden, aber die müssen anders versorgt werden als Leute mit einem Folge eines einer Infektion mit postviralen Syndrom. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass man das unterscheidet und dass man nicht alles in einen Pott wirft, weil wir so eben diese Leute nicht richtig versorgen werden. Und das ist mir eben sehr, sehr wichtig, dass wir das unterscheiden, dass uns das klar ist und dass wir diese Unterschiede erarbeiten. Und nicht einfach sagen, ja, das ist Psychosomatik, ist ja nichts. Psychosomatik ist im Übrigen auch sehr wichtig und muss ernst genommen werden.
Ja, genau, dem kann ich nur voll zustimmen. Aber der entscheidende Punkt für uns ist dann, was kann man durch eine Impfung beeinflussen? Und da ist es natürlich klar, dass man nur das durch Impfung beeinflussen kann, was wirklich durch das Virus selbst verursacht worden ist. Oder man kann nur ganz am Rande vielleicht auch einen psychischen Effekt der Impfung akzeptieren. Aber eins würde ich an der Stelle ganz gerne sagen als Virologe. Diese Postinfektionsproblematik ist ja nicht ausschließlich eine Problematik von SARS-CoV-2. Das kennen wir ja seit vielen Jahren, Jahrzehnten. Beispiel Epstein-Barr-Virus-Infektion, Beispiel Influenza-Virus-Infektion. Also ich will damit nur mal sagen, das hat zwar keine so eindrucksvollen Namen, wie das jetzt bei SARS-CoV-2 gemacht worden ist, aber es gibt diese Syndrome nach Infektionskrankheiten auch durchaus bei ganz anderen Infektionen und die sind uns lange bekannt. Und die Älteren unter uns können sich vielleicht noch erinnern, dass es ja mal das sogenannte Lake Tahoe-Syndrom gab. Das war ein Chronic Fatigue Syndrom, was dem HHV6 zugeschrieben wurde, damals dem neu entdeckten Herpesvirus. Und auch da ist es so, dass es natürlich dieses Syndrom gibt. Aber sagen wir mal, die Vorstellungen, die man kurzfristig damals hatte zu Lake Tahoe, die sind natürlich längst überholt. Und das Ganze ist sozusagen jetzt in eine Normalität eingeordnet worden. Also die Frage eines postviralen Syndroms ist keine aus.
Okay.
Er wackelt wieder ein bisschen.
Ich kann vielleicht nochmal ergänzen. Zum Glück haben wir ja in Deutschland mittlerweile auch einige Spezialambulanzen, die sich mit Kindern mit diesem Problem beschäftigen, die halt auch Diagnosekriterien entwickelt haben, die sehr ausführliche Untersuchungen durchführen mit diesen Kindern, um zu entscheiden, was jetzt die zusätzlichen Probleme sind und dann auch Vorschläge macht, wie man eine Rehabilitation angeht. Man weiß aber, dass diese Long-Covid-Verläufe bei Kindern eigentlich alle auch irgendwie eine bessere Chance haben, relativ bald wieder wegzugehen, besser als bei vielen Erwachsenen. Trotzdem, jeder Einzelfall muss ernst genommen werden. Und wir sind da mittlerweile dabei, viel mehr Wissen und Kompetenz gesammelt zu haben. Und ich denke, wir brauchen noch mehr Ambulanzen dafür, aber diese Patienten werden alle eine Heimat finden. Und wir versuchen halt jetzt durch die Impfung, das Risiko der akuten Erkrankungen bei denen, die es angeht, zu reduzieren. Es sieht so aus, dass auch das Long-Covid-Risiko durch die Impfung reduziert werden kann. Aber auch da ist die Datenlage leider noch nicht so ausreichend, dass man sich da wirklich hundertprozentig drauf stützen kann. Bei Kindern zumindest ist die Datenlage
nicht. Genau. Das wollte ich nämlich gerade sagen, weil bei den Erwachsenen, muss man sagen, gibt es schon sehr gute Daten, dass eben die Impfung, insbesondere wenn man also 2 und 3 Impfungen hat, ja, dass das dann weniger häufig auftritt. Also das heißt, man hat nicht nur akuten, sondern auch. Und jetzt ist es eben das Wichtige zu schauen, wie es bei den Kindern, ne, eben diese Evidenz zu schaffen. Ich glaube, das Wichtige ist immer, die Evidenz zu schaffen.
Ja. Ich würde direkt mal kurz reingrätschen, weil wir schon so viele Fragen noch zur Empfehlung noch mal haben. Also manches ist vielleicht noch ein bisschen unklar, deswegen würde ich da noch mal kurz reingrätschen. Und zwar Herr Mertens oder Herr Theat, vielleicht Herr Theat, weil Herr Mertens Internet gerade etwas wackelig zumindest war. Können Sie vielleicht noch mal ganz kurz sagen, weil es glaube ich noch nicht alle in der Form jetzt mitbekommen haben, was genau ändert sich bei den 5- bis 12-Jährigen und bleibt es bei der Empfehlung für eine Dosis bei gesunden 5- bis 11-Jährigen? Ist es ja glaube ich eigentlich.
Also es geht ja um die 5- bis 11-Jährigen, genau. Ab 12 Jahren sind ja die Erwachsenenimpfstoffe vorgesehen und zugelassen und empfohlen. Wir haben diese Impfempfehlung ja modifiziert, dass wir nicht nur die Risikokinder impfen lassen, sondern dass alle gesunden Kinder einmalig geimpft werden sollen mit unserer letzten Abwandlung dieser Empfehlung. Und diese Empfehlung wollten wir überprüfen jetzt im Herbst, weil es uns darum ging, die Kinder mit dieser einmaligen Impfung auf den Herbst und Winter gut vorzubereiten mit einer verbesserten Basisimmunität. Mittlerweile wissen wir, dass mindestens 90% in dieser Altersgruppe mindestens eine Infektion hatte. Und wir gehen weiterhin davon aus, dass durch eine zusätzliche einmalige Impfung in dieser Altersgruppe eine bessere Basisimmunität geschafft werden kann und haben aber keine Notwendigkeit gesehen, diese Impfempfehlung jetzt zu verändern und eine zusätzliche Impfung noch zu empfehlen. Wir raten aber trotzdem weiterhin allen Eltern, und das haben ja viele Eltern nicht angenommen, dieses Angebot, weiterhin dieses Angebot mit ihren Kinderärzten zu besprechen, auch dieses Angebot anzunehmen, weil wir davon ausgehen, dass sich diese beiden Mechanismen der Infektion an den Schleimhäuten mit Ausbildung von Immunreaktionen auch an den Schleimhäuten und einer Impfung, die über den Arm, das Bein bei den Kindern halt dazu führt, dass über das Blut andere Systeme noch angeschubst werden, Immunität oder Immunschutz zu erzeugen, dass sich diese beiden Mechanismen gut ergänzen können und wir dadurch vor weiteren Erregern dieser Virusgruppe, von denen wir ja noch nicht wissen, was noch alles kommt, aber es werden noch andere Varianten kommen und dass wir davor auch weiteren Schutz anbieten können durch diese zusätzliche einmalige Impfung. Das haben wir also aufrechterhalten und wir appellieren weiterhin ernsthaft an alle Beteiligten, dieses Angebot aufrechtzuerhalten.
Dann würde ich da direkt mal ganz kurz nachfragen, diese einmalige Impfung, also diese eine Dosis, die findet man ja bis jetzt zumindest in wenigen Zulassungen oder in wenigen Evidenzberichten. Also dieses einmalige Impfung ist irgendwie selten. Also man hat natürlich immer ein gewisses Impfschema da, 2 Impfungen, 3 Impfungen. Bei den 5- bis 11-Jährigen bleiben sie bei dieser einen Dosis. Und da würde ich gerne einfach nochmal fragen, wie die Evidenzlage für eine Dosis genau ist, die wir ja so bis jetzt in den Zulassungsberichten zumindest nicht kennen.
Das ist eine schwierige Frage und auch eine schwierige Antwort, weil es tatsächlich natürlich dazu diesem Thema nicht viel Evidenz geben kann, weil das nie so richtig untersucht wird. Das war halt eine Kompromissentscheidung in der STIKO, dass wir halt den Kindern, die jetzt zu dem Zeitpunkt, wo wir diese Empfehlung ausgesprochen haben, auch schon eine sehr hohe Durchseuchung hatten und diese Durchseuchung nicht zu hoher Krankheitslast geführt hat, dass wir da eine Entscheidung gefällt haben für die Zukunft, dass wir dachten, dass wir mit der zusätzlichen Impfung den Basisimmunschutz noch verbessern können. Und die Zulassung des Impfstoffes ist für 2 Impfstoffe ausgesprochen worden. Und wir bewegen uns damit nicht außerhalb der Zulassung, wenn wir erstmal nur eine Impfung empfehlen, weil wir uns ja offen gelassen haben, eventuell nochmal eine 2. Impfung zu empfehlen. Und weil wir ja auch in anderen Situationen von Beginn an der Pandemie empfohlen haben, Menschen, die schon eine Infektion durchgemacht haben, erstmal nur einmalig zu impfen. Und später haben wir dann für die Erwachsenen noch eine Boosterimpfung zusätzlich empfohlen, weil wir ja sagen, diese immunologischen Ereignisse, Infektion und Impfung sind gleichwertig zu beurteilen.
Ja, Herr Mertens, Sie zeigen auf.
Ja, ich würde gerne noch einen grundsätzlich immunologischen Gedanken mit einfügen. Es ist ja bis heute auch nicht klar, ob die Tatsache einer ständig erneuten Impfung wirklich dann auf Dauer zu einem besseren Immunschutz führt. Das muss man mal ganz klar sagen. Das ist jetzt kein Problem der Kinder. Das gilt ganz generell. Es ist wirklich noch Aufgabe der Immunologie und in diesem Falle auch der Überwachung in großen Studien der Geimpften, um dann zu klären, wie lange sozusagen die Verbesserung der Basisimmunität durch neue Impfungen, die obendrauf gesetzt werden, wirklich möglich ist. Das muss man an der Stelle mal ganz klar sagen. Und da ist unsere Erkenntnis an dem Punkt eben noch nicht so weit, dass wir das jetzt ganz klar beantworten können.
Alles klar, vielen Dank. Ich würde jetzt mal mit den Journalistenfragen noch mal ein bisschen weitermachen, weil wir haben noch ein paar und die Zeit drängt natürlich. Und zwar eine Journalistenkollegin fragt noch mal zur Konkretisierung bei dieser Beeinschränkung mit Kontakt mit Vulnerablen. Also was mir nicht ganz klar ist, gibt es nach der Relativierung der Impfempfehlung für Kinder 5 bis 11 mit Kontakten zu Vulnerablen überhaupt einen Unterschied bei den Empfehlungen für die beiden Gruppen kleine/größere Kinder? Und welche sind das? Also genau, Sie schütteln schon den Kopf. Also grob gesagt, keine generelle Empfehlung, nur bei Vorerkrankungen.
Also der Unterschied ist ja vor allen Dingen, dass die 12- bis 17-Jährigen eine generelle Impfempfehlung haben. Insofern brauchen wir da keine differenzierte Empfehlung für diese vulnerablen Gruppen, die Kontaktpersonen sind. Aber bei den kleineren Kindern, die keine generelle Impfempfehlung für eine Grundimmunisierung haben, wäre damals ausgesprochen, dass die zum Schutz von vulnerablen Personen im Umfeld geimpft werden sollen. Wir wissen jetzt mehr als damals, nämlich dass dieser Schutz vor Transmission bei Omikron sehr viel geringer ist und dass man sich deswegen durch so eine Empfehlung, die Umgebung zu impfen, nicht darauf verlassen kann, dass man dadurch die vulnerablen Personen ausreichend schützt. Man kann das machen. Wir lassen das ja weiter offen, dass man das im ärztlichen Gespräch entscheidet, ob man das macht, dass man Kinder, die ansonsten keine Empfehlung haben, trotzdem impft, um die Umgebung zu schützen. Aber dieser Schutz ist geringer geworden, als wir den vorher uns gewünscht hatten. Und deswegen ist es nicht mehr so angemessen, darauf sich zu verlassen, dass das den vulnerablen Personen, um die es ja geht, dann zusätzlich ausreichend hilft. Man muss sich um diese vulnerablen Personen, und das ist mir auch ganz wichtig, in der Pandemie am meisten kümmern zurzeit, weil die wirklich das höchste Risiko haben, schwer zu erkranken oder auch zu versterben. Und die müssen persönlich gut geschützt werden und die werden ja immer wieder vergessen und die isolieren sich selber und wissen, dass sie schlecht geschützt sind. Und für die haben wir mittlerweile Therapien, wir haben Antikörper, wir haben zusätzliche Impfschemata für Immungeschwächte. Aber halt die Impfung der Kinder in der Umgebung alleine macht nur noch einen geringen Teil des zusätzlichen Schutzes aus. Das wollten wir damit ausdrücken.
Ja, vielen Dank. Wir haben auch eine Frage hier bekommen. Ist bekannt, wie hoch der Anteil der geimpften Kinder bislang ist? Also, Herr Theat, wir sind gerade in
Stunde. Ja, bei den 5- bis 11-Jährigen ist das natürlich sehr gut bekannt, weil das ja tagesaktuell von den RKI-Impfsurveillance-Daten erfasst wird. Und da sind wir bei 22,3% einmal geimpften Kindern bei 5- bis 11-Jährigen. Und davon sind insgesamt 19,7% sind zweimal geimpft. Das heißt, das sind Zahlen, die wir uns halt anders vorgestellt haben und auch immer noch anders wünschen würden. Aber die Anzahl der Kinder, die zweimal geimpft sind, das sind diese 19,7%, das sind trotzdem ja noch mehr, als wir erwarten würden, die eine Indikation hatten. Auch da gehen wir von 10-15% aus. Das heißt, damals zu Beginn der Impfkampagne haben sehr viele Eltern diese Impfung haben wollen und sie sich geholt. Und danach wurde der Zusatzeffekt durch diese einmalige Empfehlung nur sehr gering genutzt. Und wir wünschten uns, dass das noch besser würde.
Okay, dann gibt es noch eine Frage. Wie bewerten Sie es, dass der Impfstoff für die Kleinen ja noch nicht an Omikron angepasst ist? Also, oder gerne Herr Mertens.
Ich habe leider auch immer wieder Aussetzer. Ich weiß nicht, ob man mich hören kann.
Ja,
erstmal sonst. In der Tat gibt es ja jetzt eine Zulassung auch für den angepassten Impfstoff. Die Frage, welchen zusätzlichen Nutzen dieser angepasste Impfstoff im Hinblick auf Schutz hat, ist aber derzeit eigentlich noch nicht richtig zu beantworten.